möchte euch ganz herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wie Joachim erwähnt hat, es gibt einen Zettel, da sind die wichtigsten Bibelstellen meiner Predigt drauf. Wer noch keinen hat, der Gerhard verteilt noch gerne. Muss einfach die Hand heben, wenn noch einer einen braucht. Ich möchte zu Anfang nochmal beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dich bitten, dass du heute Morgen zu uns redest. Schau nicht auf meine Fehler, auf meine Schuld, auf meine begrenzte Erkenntnis und meinen begrenzten Verstand, sondern wirke du. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Gottes Kraft und Herrlichkeit erleben. Wer möchte das nicht? Gottes Kraft und Herrlichkeit erleben. Manchmal gleicht unser Leben als Christen ja wie einem Leben in der Wüste. Wir erleben nicht mehr die Kraft Gottes. Wir haben den Eindruck, als müssten wir unser Leben selber in die Hand nehmen, um die Schwierigkeiten zu bewältigen, die vor uns liegen. Dabei möchte Gott, so steht es in seinem Wort, wir werden das nachher lesen, uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben, schon hier auf dieser Erde, dass seine Kraft in uns immer stärker wird. Gott möchte uns Sieg geben. Gott möchte, dass wir sein Eingreifen in unserem Alltag persönlich erfahren. Und wir werden heute Morgen die Geschichte Josuas anschauen und lernen, wie er Gottes Kraft und Herrlichkeit erlebt hat. Hören wir, was Josua erlebt hat. Für 7 Jahre waren die Israeliten unantastbar. Sie hatten 20 Schlachten gewonnen. Sie hatten 7 Könige besiegt. Sie hatten zwischen 750 und 800.000 Quadratkilometer verheißenes Land eingenommen. Für 7 Jahre hatten sie grenzenlosen Erfolg. Sie waren zahlenmäßig häufig unterlegen, aber dennoch wurden sie nie besiegt. Sie waren schlecht ausgerüstet, hatten schlechte Waffen, aber sie wurden nie überwältigt. Sie hatten menschlich gesehen keine Chance gegen die Amalekiter. Sie waren die brutalste Armee der damaligen Zeit. Es waren Jungs wie die IS, die wir in den Nachrichten hören. Aber gegen die Israeliten hatten sie keine Chance. Die Israeliten waren einfach nicht zu stoppen. Dabei war es nicht immer so. Die Bibel beschönigt die wechselhafte Geschichte des Volkes Israel nicht. Sie erzählt uns, Abraham hatte zu viele Frauen, Jakob erzählte zu viele Lügen, Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht. Die Brüder Josefs verkauften Josef. Auf 4 Jahrhunderte ägyptischer Gefangenschaft folgten 40 Jahre Wüstenwanderung. Später waren sie für 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft. Sie hatten mit vielen Problemen zu kämpfen. Die Israeliten bauten 2 Tempel, um später wieder beide zu verlieren. Ihnen wurden die 10 Gebote auf Steintafeln gegeben. Bis heute wissen wir nicht, was aus diesen Steintafeln geworden ist. Während die Israeliten kämpften, machten alle Völker um sie herum Fortschritte. Babylon baute große Städte. Die Griechen ließen ihre Muskeln spielen. Die Römer vergrößerten ihr Weltreich. Aber die Israeliten, sie kamen einfach nicht voran. Sie traten auf der Stelle. Außer an diesen 7 Jahren, von denen ich vorher gesprochen habe. Die herrlichen Tage Israels, die Zeiten ihres Erfolgs, waren zwischen der Wüstenwanderung, als sie aus Ägypten kamen, und unmittelbar vor den schwierigen Tagen der Richter. Mose war gerade erst gestorben und die Israeliten begannen ihr fünftes Jahrzehnt als Beduinen in der Wüste. Es war um ungefähr 1400 vor Christus. Und Gott sprach zu Josua. Und Josua hörte auf Gott. Und die Israeliten hörten auf Josua. Und dann marschierten sie los. Die Israeliten waren ungefähr 2 Millionen Menschen. Und sie marschierten nach Kanaan ein, wie Bauern in ein reifes Erntefeld. Keiner konnte sie aufhalten. Wunder über Wunder passierten. Die Mauern Jerichos fielen in sich zusammen. Die Sonne stand still, als Josua dafür gebetet hatte. 7 Könige Kanaans wurden in Frührente geschickt. Am Ende dieser 7 Jahre hatte die umherirrende Nation der Israeliten eine Heimat gefunden. Sie bauten Bauernhöfe, sie gründeten Dörfer und es begann eine neue Zeit der Hoffnung. Und das, was sie erreichten, war so komplett, so perfekt, so vollständig, dass wir am Ende des Buches Josua Folgendes lesen, Josua 21, Vers 43 bis 44. So gab der Herr, das hat Gott gemacht, den Israeliten das ganze Land, das er den Vorfahren des Volkes versprochen hatte. Und sie eroberten es und ließen sich darin nieder. Und der Herr gab ihnen Frieden ringsum, wie er es ihren Vorfahren geschworen hatte. Keiner ihrer Feinde konnte gegen sie bestehen, denn der Herr schenkte ihnen den Sieg über sie. Nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. 3 Worte kennzeichnen die Tage Josuas. Macht, Gegenwart und Besitz. Denn während dieser 7 Jahre erlebte die Armee Josuas die Macht Gottes auf unglaubliche Weise. Sie erlebten die Gegenwart Gottes und sie nahmen das Land in Besitz, das Gott ihnen versprochen hatte. Macht, Gegenwart, Gottes und Besitz. 3 große Worte im Buch Josuas. Und ich frage mich, sind das auch Worte, die du aus deinem Leben kennst? Natürlich musstest du keinen Jordan überqueren, um nach Kanaan zu kommen. Aber du musst irgendwie durch die Woche kommen. Und das kann manchmal ganz schön schwer sein. Und du begegnest keinem Jericho, aber du begegnest Ablehnung und Schwierigkeiten. Du hast keine Amalekiter und Kanaaniter, die dich verfolgen, aber du leidest vielleicht unter Krankheit oder Schulden. Und diese Feinde, die Dinge, die dich angreifen, sie drücken dich nieder und vielleicht fragst du dich, wie du den morgigen Tag überleben sollst. Vielleicht fühlst du dich wie der kleine Junge, der mit seinen Eltern unterwegs war und durch den Flughafen rannte, um den nächsten Verbindungsflug zu bekommen. Aber er schaffte es einfach nicht, seinen kleinen Koffer hinter sich herzuziehen und den Eltern und Geschwistern nachzukommen. Und plötzlich warf er alles auf den Boden und schrie voller Verzweiflung: Ich komme nicht mehr mit, bitte wartet auf mich. Jeder von uns kennt solche Situationen in seinem Leben. Situationen, in denen wir nicht mehr mitkommen, denen wir am liebsten aufgeben würden. Wir haben keine Kraft mehr zu kämpfen. Dabei ist es nicht so, dass wir nicht schon gekämpft hätten, aber wir haben einfach keine Energie und keinen Willen mehr weiterzumachen. Ich glaube, dass das Buch Josua in der Bibel ist, um uns zu helfen in solchen Situationen. Denn das Buch Josua möchte uns erinnern, in einer Parallele zum Neuen Testament, dass die besten Tage deines Lebens mit Gottes Hilfe noch vor dir liegen. Denn Gott möchte dir helfen, wenn du dich auf ihn einlässt. Es gibt auch im Neuen Testament Gottes Macht, Gottes Gegenwart und Gottes Besitz, der uns heute zur Verfügung steht. Hören wir die große Botschaft Josuas. Erstens, Gott hat ein verheißenes Land, welches du einnehmen kannst. Die Geschichte Israels ist geografisch in drei Orte unterteilt. Jeder dieser Orte beschreibt eine andere Lebenssituation der Israeliten. Da finden wir zuerst Ägypten. Dann kommt die Zeit der Wüstenwanderung. Und dann kommt die Ansiedlung in Kanaan. Und jeder der drei Orte steht für eine andere Lebenssituation der Israeliten. In Ägypten waren sie Sklaven. In der Wüste waren sie frei von der ägyptischen Gefangenschaft. Aber sie waren noch nicht frei von ihrer eigenen Angst. Sie hatten kein Gottvertrauen. Und erst in Kanaan wurde aus ihnen Leute, denen das Land gehörte, das Gott ihnen verheißen hatte. Sie wurden siegreiche Leute. Und ich möchte behaupten, dass wir in unserem eigenen Leben selber ein Ägypten haben. Wir haben Wüstenzeiten und wir haben auch unser Kanaan. Bevor wir ein Leben mit Jesus Christus begonnen haben, waren wir in Kanaan. Waren wir in Ägypten. Wir lebten in der Gefangenschaft der Sünde, der Schuldgefühle. Wir empfingen die Folgen unseres sündigen Lebens. Wir lebten getrennt von Gott. Wir wurden geknechtet von der Schuld, von den Schwachheiten unserer menschlichen Natur. Wir waren versklavt, wurden gefangen gehalten von der Angst vor dem Tod. Aber dann kam Mose, unser Befreier Jesus Christus. Und er führte uns durch das Rote Meer und befreite uns. Er zwang den Pharao, den Teufel, auf die Knie, der uns zerstören wollte und gefangen nehmen halten wollte. Er hat uns herausgerettet. Und Jesus lud uns ein, nach Kanaan zu kommen. Ein Land, in dem Jesus der Sieger ist, über alle Mächte der Finsternis. Es kann sein, dass man dich gelehrt hat, dass Kanaan ein Bild für den Himmel ist. Ich habe das früher eigentlich auch gedacht, allerdings glaube ich, dass das nicht stimmt. Kanaan ist kein Bild für den Himmel. Das passt für dieses Bild nicht. Der Himmel hat keine Feinde. Frage mal Josua, ob er Feinde hatte. Im Himmel gibt es auch keine Kämpfe, keine Kriege mehr. Josua hatte mindestens 20 Kriege, von denen uns berichtet wird. Der Himmel kennt auch kein Versagen und keine Fehler. Wenn wir die Geschichte Josua studieren, dann sehen wir immer wieder, wie Leute versagt haben und wie sie mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen hatten. Aber was charakteristisch für Kanaan ist, dass Josua und seine Leute mehr Sieg erlebt haben als je zuvor. Sie siegten wesentlich öfters, als dass sie Schlachten verloren haben. Und sie trugen das Bewusstsein der Kraft Gottes und nahmen die Verheißungen und die Versprechen Gottes in Anspruch. Das ist das, was Gott heute uns auch anbietet. Nicht ein Land, in dem es keine Kämpfe mehr gibt, das wäre gelogen. Aber ein Leben, das dir gelingt, weil der Sieg Jesu vorprogrammiert ist, das sagt die Bibel. Gott hat ein verheißenes Land. Ein verheißenes Land, das du einnehmen kannst und in Anspruch nehmen kannst. Kanaan ist kein Bild für den Himmel, der auf uns wartet. Stattdessen ist es ein Bild für das, was du heute ganz persönlich erleben kannst. Und die Geschichte Josuas kann auch deine Geschichte sein. Ich glaube, dass das Buch Josua in der Bibel ist, um uns davon zu überzeugen, dass wir aus der Wüste ins verheißene Land kommen können. Wir können mit Gottes Hilfe das Land der Verheißung erben. Denn Gott hat uns ein verheißenes Land gegeben. Und dieses Land sieht folgendermaßen aus. Es ist ein Leben, in dem wir durch Jesus Christus einen überwältigenden Sieg davontragen, der uns unendlich geliebt hat. Römer 8, 37. Und doch, in allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den Jesus Christus, der uns so sehr geliebt hat. Es ist ein Leben, in dem wir nie aufgeben. Können wir uns das vorstellen? 2. Korinther 4, 16. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Es ist ein Leben, in der uns die Liebe Christi drängt und motiviert. 2. Korinther 5, Vers 14. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe des Griff von Christus. Es ist ein Leben, in dem wir überaus freudig sind, mitten in unserem, was? In unserem Leiden. 2. Korinther 7, Vers 4. Trotz aller Not bin ich zuversichtlich und voll überschwänglicher Freude. Es ist ein Leben, in dem wir nicht mehr besorgt sind und alles Gott überlassen. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Es ist ein Leben, in dem wir immer beten. Epheser 6, Vers 18. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ein Leben, in dem wir alles im Namen Jesu tun und Gott dem Vater dafür danken. Kolosser 3, 17. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott dem Vater durch ihn. Das ist das Leben, das Gott uns anbietet. Das ist ein Leben unter seinem Herrschaftsbereich. Ein Leben, in dem wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen, ihm gehorchen und ihm in jeder Lage dienen wollen. Und dort gewinnen wir öfters, als wir verlieren, das sagt die Bibel. Denn wir vergeben sofort, wenn wir beleidigt werden. Sofort, wenn wir beleidigt werden. Wir geben großzügig weiter, was wir bekommen haben. Wir rühmen uns unseres Herrn Jesus Christus und sind nicht stolz auf uns selber, weil wir uns selber kennen. Wir vertrauen nur auf Gott. Wir verlassen uns vollständig auf seine Macht. Und es ist nicht zu fassen, dass wir sogar noch mehr tun werden, als Jesus selber getan hat. Jesus sagt erstaunlicherweise in Johannes 14, Vers 12, Amen, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue, Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Das ist nicht zu fassen. Doch aus Gottes Perspektive ist das normale christliche Leben ein Leben des Siegs, ein Leben des Durchbruchs und der Überwindung von Schwierigkeiten. Gott lädt uns Christen ein, nach Kanaan zu kommen, geistlich reif zu werden. Und ich frage dich, ob du an diesem Leben Interesse hast. Ganz davon abgesehen, bist du müde von deinem Leben in der Wüste? Punkt 2. Denn genauso wie Kanaan das siegreiche christliche Leben repräsentiert, wird durch die Wüste das besiegte, niedergeschlagene christliche Leben repräsentiert. Die Israeliten wurden aus Gefangenschaft befreit, aber man sah ihnen diese Befreiung nicht an. Man spürte es ihnen nicht ab. Sie waren gerade mal 3 Tage in der Freiheit, da lesen wir 2. Mose 15, 24. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Einige Tage später lesen wir 2. Mose 16, 2 bis 3. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Sie machten Mose schwere Vorwürfe und stritten mit ihm. 2. Mose 17, Vers 2. Da machten die Israeliten Mose schwere Vorwürfe und forderten, gib uns Wasser zum Trinken. Die Leute inhalierten Angst und Sorge wie den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Sie jammerten und klagten so lange auf Mose ein, bis Mose zu Gott schrie, 2. Mose 17, Vers 4. Da schrie Mose zum Herrn, was soll ich nur mit diesem Volk tun? Es fällt nicht viel und sie steinigen mich. Erinnern wir uns daran, diese Leute hatten nur wenige Tage zuvor Gottes Macht in höchster Konzentration erlebt. Jeder von ihnen war dabei gewesen. Jeder hatte es gesehen. Jeder hatte gesehen, wie Gott 10 Plagen in den Ägyptern geschickt hatte, um sie zu zwingen, sein Volk ziehen zu lassen. Diese Israeliten sahen, wie das Wasser des Nils zu Blut wurde, wie Frösche, Mücken und Stechfliegen das ganze Land plagten, wie eine Viehpest das Vieh sterben ließ. Und es war ja immer so, Gott hat es angekündigt und dann trat es ein. Es war nicht plötzlich passiert. Wie schlimme Geschwüre über Menschen und Tiere kamen, sahen sie. Wie Hagel alle Pflanzen zerstörte. Wie Heuschrecken alles fraßen, was übrig blieb. Wie es 3 Tage finster blieb. Wie in ganz Ägypten die erstgeborenen Söhne starben. Sie hatten das alles erlebt. Und sie sahen, wie die arroganten Ägypter im Roten Meer ertranken. Und wie sie zu Fischfutter wurden. Aber als sie nur wenige Tage später nach Kanaan einmarschieren sollten, da geschah Folgendes. Sie hatten 12 Kundschafter geschickt. Und die kamen von Kanaan zurück. Und alle außer 2 sagten, dass es nicht möglich war, dieses Land einzunehmen. Und die 10 Kundschafter, die dagegen waren, sie erzählten, wir kamen uns neben den Riesen vor wie Heuschrecken, wie winzig kleine Fliegenschüsse, Heuschrecken. 4. Mose 13, 33. Und was machte Gott? Er gab ihnen 40 Jahre Bedenkzeit, 40 Jahre Auszeit, dass sie sich über ihren Unglauben Gedanken machen konnten. 40 Jahre zogen sie durch die Wüste. Sie waren aus Ägypten ausgezogen, aber sie hatten kein Gottvertrauen. Sie waren von der Angst bestimmt. Sie waren nicht frei von dem Zweifel, nicht frei von der Furcht. Sie waren gerettet, ja, das waren sie. aber sie waren nicht stark im Vertrauen auf Gott. Und das war ein großes Problem. Und als Folge davon hatten sie eine schlimme Zeit in der Wüste und sie liefen ständig im Kreis. Macht Gott mit uns übrigens auch so. Wenn du etwas nicht gelernt hast, darfst du es so lange wiederholen, bis du es gelernt hast. Sie hatten täglich die gleiche Nahrung. Langeweile, Eintönigkeit, 4 Jahrzehnte sinnlose Zeitverschwendung. Hört sich doch armselig an, oder? Jämmerlich. Kennst du das aus deinem eigenen Leben? Also ich kenne das. Spürst du manchmal auch den Widerspruch zwischen dem, was die Bibel uns verspricht und der Realität in deinem eigenen Leben? Wir haben es ja vorher gehört, die Versprechen Gottes. Gott verspricht bleibende Freude und du erlebst Kummer und Verzweiflung. Die Briefe im Neuen Testament sprechen viel von der Gnade Gottes und du trägst immer noch deine Schuldgefühle mit dir herum. Paulus sagt in Römer 8, 37, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Aber du hast das Gefühl, dass du jeden Tag von den gleichen Versuchungen besiegt wirst. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass du in der Wüste bist? Ich begleite gerade einen Freund, der mir immer wieder anruft und der beschreibt sein Leben mit Begriffen, die für die Wüste charakteristisch sind. Er gebraucht Worte wie, ich bin am Ende, die Welt bricht über mir zusammen, ich bin in der Sackgasse, ich drehe mich nur noch im Kreis. Er ist ein Christ. Er kann dir den Tag sagen, an dem er sich für Jesus Christus entschieden hat, an dem er aus Ägypten geführt wurde. Aber er kann dir nicht sagen, wann er zum letzten Mal eine Gebetserhörung erlebt hat. Er ist seit circa 30 Jahren Christ und kämpft immer noch mit den gleichen Problemen wie vor 30 Jahren. Er ist aus Ägypten ausgezogen, aber Ägypten beherrscht ihn immer noch. Und er hat es nicht gesagt, aber ich konnte so spüren, was seine Empfindungen und Gedanken waren. Ich dachte, das christliche Leben wäre besser wie das, was ich gerade erlebe. Ich dachte, das christliche Leben wäre besser wie das, was ich gerade durchmache. Er benutzte Worte wie Enttäuschung, innere Leere, Gottes Ferne. Und es hörte sich so an, als wären die Türen zu geistlichem Wachstum für ihn verschlossen. Und er wusste nicht, was er tun sollte. Er wusste nicht, wen er beschuldigen sollte. Manchmal machte er sich selber Vorwürfe oder er machte der Gemeinde Vorwürfe, in der er war, oder seiner Frau. Er überlegte sich, die Gemeinde zu wechseln. Manche überlegten sich dann, eine andere Bibelübersetzung zu nehmen, was jetzt nicht schlecht ist, aber das hilft nicht. Er wusste nicht, ob es sinnvoll war, weniger zu arbeiten oder mehr zu arbeiten. Er wusste nicht, ob er in einen Hauskreis gehen sollte, in keinen Hauskreis gehen sollte. Er wusste einfach nicht, was er tun sollte. Mein Freund ist nicht allein in der Wüste. Vor einigen Jahren machte die Gallup-Organisation, das ist eine Organisation in den Vereinigten Staaten, eine Umfrage unter Christen, um herauszufinden, wie viele Christen ein siegreiches und erfülltes christliches Leben führen. Das heißt, es ging darum herauszufinden, wie viele Prozent der Christen sich in ihrem Glauben freuen und dadurch positiv ermutigt und motiviert werden. Wie viele Christen erleben den Sieg Gottes, das Wirken Gottes, das Eingreifen in ihrem Leben? Mit anderen Worten, wie viele Christen leben, wie Christen eigentlich leben sollten? Mit einem Ohr, das auf Gott hört und bereit ist, ihm gehorsam zu sein? Mit Augen, die auf Gott schauen, alles von ihm erwarten? Und mit Händen, die bereit sind, zu helfen, wenn wir Not sehen? Wie viele Christen sagen von sich, dass die Freude am Herrn ihre Stärke ist? Ihre Kraft, ihre innere Erfüllung. Was glaubt ihr, für wie viel Prozent das der Christen zutrifft? Laut dieser Untersuchung für 13% der Christen. Ist jetzt egal, ob die Prozentzahl stimmt oder nicht. Aber ungefähr stimmt sie sicher, auch bei uns. Beinahe 9 von 10 Christen leben als Christen in der Wüste. Sie sind von ihrem Glauben enttäuscht. Das heißt, 87% aller Christen vegetieren nur vor sich hin. Sie sind aus Ägypten ausgezogen, aber sie leben nicht in Kanaan. Ich frage euch, wenn ein Krankenhaus nur 13% der Patienten gesund entlässt oder eine Universität nur 13% erfolgreiche Abgänger hat oder ein Fußballteam nur 13% der Spiele gewinnt, das würde uns doch große Sorgen machen. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu ein großes Problem hat, Menschen an den Punkt zu bringen, dass sie ins verheißene Land gehen, dass sie in Gottes Kraft und seiner Herrlichkeit leben. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine große Möglichkeit, für diese Menschen da zu sein. Es gibt, ich höre das so oft, es gibt so viele Menschen, die sich Christen nennen, und nahezu keiner dieser Christen geht in eine Gemeinde. Warum? Weil es unreife Leute sind, die in ihrem Glauben stecken geblieben sind. Sie gehen in keine feste Gemeinde, weil sie so unreif sind, dass sie die Fehler der anderen nicht ertragen können. Weil sie keine Kritik aushalten. Unsere Wohlstandsgesellschaft hat Christen hervorgebracht, unreife Christen, die sich irgendwelchen charismatischen Gefühlen hingeben und trotzdem nicht bereit sind, Gott zu gehorchen, sich seinem Wort unterzuordnen. Und wenn die Zahlen, die ich vorher genannt habe, auch für uns gelten, dann sind 80-90% der Christen mit ihrem Christsein unzufrieden. Sie stottern wie ein Auto nur auf einem Zylinder. Ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn sie in die Werkstatt Gottes gehen würden? Und wisst ihr, was sie lernen müssen als erstes? Gott vertrauen. Immer Gott vertrauen. Gott vertrauen. Wie viel mehr Freude hätten diese Leute? Wie viel mehr Gebete würden gesprochen? Wie viele hungrige Menschen würden satt werden? Wie viele Ehen würden gerettet werden? Wie viele Kinder hätten Eltern, die sich um sie kümmern? Sie im Glauben erziehen? Wie viele Christen würden wieder geistlich wachsen und die Kraft Gottes erleben? Könnte es nicht sein, dass das nächste große Missionsfeld der Gemeinde Jesu die Christen sind, die nicht mehr von ihrem Glauben überzeugt sind, weil sie ständig faule Kompromisse machen und geistlich vor sie hin vegetieren? Und könnte es sein, dass du selber keine Freude in deinem Christsein hast? Ich kenne das von mir, ich kenne solche Phasen. Möchtest du nicht auch aus deiner Wüste kommen und endlich in Kanaan leben? Stelle dir einfach mal vor, wie dein Christsein aussehen sollte, das du gerne leben möchtest. Was für Charaktereigenschaften hättest du gerne? Großzügigkeit, Freundlichkeit, Mitgefühl? Oder denke an die Eigenschaften, die du gerne nicht mehr praktizieren möchtest, weil du genau weißt, es ist falsch. Zum Beispiel endloser Pessimismus, ständige Angst und Sorge, Kritiksucht. Die große Botschaft der Bibel ist, mit Gottes Hilfe, allein schaffst du es nie, mit Gottes Hilfe kannst du die Liege schließen, zwischen der Person, die du heute bist, und der Person, die Gott aus dir machen möchte. Mein dritter und letzter Punkt. Gottes Kraft und Herrlichkeit erwartet dich. Luther sagt, 2. Korinther 3,18, wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Ich lese nach der guten Nachricht. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Also wir bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Gott verändert uns und macht uns Jesus ähnlich. Und diese Veränderung führt dazu, dass wir einen immer größeren Anteil an der Kraft und Herrlichkeit Gottes bekommen. Das geht durch viele Kämpfe und Schwierigkeiten. Anders geht es nicht. Alles, was man dir sonst verspricht, ist einfach gelogen. Das stimmt einfach nicht. Aber es lohnt sich, an Gott, an dem Glauben, an dem Gehorsam Gott gegenüber festzuhalten. Denn ein Leben in Kanaan ist mit der Wüste nicht zu vergleichen. Josua und seine Leute haben das erlebt und du kannst das auch erleben. Die Israeliten, sie gingen von der Trockenheit in die Freude, vom dürren Land ins verheißene Land, von der Wüste zu fruchtbaren Land. Sie kamen aus einer Generation der Niederlage, aber sie hinterließen ein Vermächtnis des Sieges. Sie waren nicht länger Flüchtlinge, sie wurden Einheimische. Sie erhielten das Erbe, das Gott ihnen versprochen hatte. Und wir müssen nochmal die Verse lesen, die ich am Anfang gelesen habe, um den unglaublichen Sieg zu begreifen, den Gott dem Volk Israel geschenkt hat. Josua 21, so gab der Herr den Israeliten das ganze Land, das er den Vorfahren des Volkes versprochen hatte. Und sie eroberten es und ließen sich darin nieder. Und der Herr gab ihnen Frieden ringsum, wie er es seinen Vorfahren geschworen hatte. Keiner ihrer Feinde konnte gegen sie bestehen. Denn der Herr schenkte ihnen den Sieg über sie. Nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Das wäre doch eine tolle Beschreibung für dein Leben, oder? Gott möchte dir dieses Leben schenken. Und ich habe dieses Versprechen, das Gott Israel gegeben hat, so umformuliert, dass es auch für dich gelten könnte. Und habe Lücken gelassen, auf dem Zettel seht ihr es, und da kannst du immer deinen Namen einsetzen. Und ich würde es schön finden, wenn wir das jetzt zusammen sprechen können. Und du setzt immer dort, wo eine Linie ist, deinen Namen ein. Der Herr gab Joachim, Friedemann, wem auch immer, das ganze Land, das er versprochen hatte. Und, kannst du deinen Namen einsetzen, nahm es in Besitz und lebte danach. Der Herr gab Ruhe ringsum und kein Feind konnte verhindern, was Gott tun wollte. Nicht eine einzige Verheißung von allem, was Gott versprochen hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Gott möchte dir alles geben, was er dir in seinem Wort versprochen hat. Sonst wäre es ja nicht wahr. Stell dir vor, was passiert, wenn in deinem Leben die Verheißungen Gottes wahr werden. Stell dir vor, was passiert, wenn du als Christ so lebst, wie Gott es sich gedacht und vorgestellt hat. Stell dir vor, was passiert, wenn du den Sieg erringst über die Mauern Jerichos und die Riesen und die Probleme, die sich dir in den Weg stellen, überwinden kannst. Und du lebst in dem Land, das Gott dir verheißen hat. Und du lebst das Leben, das Gott dir versprochen hat. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Kein Feind gibt auf, ohne zu kämpfen. Und der Teufel möchte, dass wir in der Wüste weiterleben. Aber was ich sagen möchte, ist Folgendes. Wir Christen sind für Kanaan geschaffen. Die Geschichte Josuas ist in der Bibel, um uns zu zeigen, was Gott getan hat und heute noch tun möchte. Er hat dir ein Erbe gegeben. Du gehörst ihm. Wenn du in einen Raum gehst, geht Gott in einen Raum, weil Gott immer bei dir ist. Weißt du das? Seine Kraft und seine Gegenwart stehen dir jederzeit zur Verfügung. Lebe mit ihm und lebe für ihn. Sei ihm gehorsam. Höre auf, irgendwelche Kompromisse zu machen. Stelle dich ihm ganz zur Verfügung. Gib ihm den ersten Platz in deinem Leben. Schau nicht auf die Leute, schau nicht auf die Probleme, schau auf Gott. Er hat unbegrenzte Möglichkeiten. Und ein Vater lässt seine Kinder nie im Stich. Und noch etwas. Es gibt kein schöneres Leben als ein Leben in der Gegenwart Gottes. Es gibt kein schöneres Leben auf dieser Erde, als in Kanaan zu sein. Ein Leben, in dem wir völlig in das Ebenbild Jesu verwandelt sind. Ein Leben, in dem wir seine Kraft, seine Stärke, seine Autorität und seine Freude erfahren können. Das Leben in der Gegenwart Gottes erfüllt uns mit himmlischer Freude. In Psalm 16, Vers 1 steht: Du zeigst mir den Weg zum Leben. Denn wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Dort, wo Gott ist, ist Freude die Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Die Freude, die wir in der Nähe Gottes finden, gibt es sonst nirgends. Das wirkt einen Frieden, der höher ist als eine Vernunft. Einen Frieden im Herzen, unabhängig von den katastrophalen Umständen, in denen du lebst. Ein besseres Leben gibt es nicht. Ein erfüllteres Leben gibt es auch nicht. Das wünsche ich jedem von uns und mir persönlich auch. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Du weißt, wie oft wir in der Wüste leben, wie oft ich in der Wüste lebe. Wir wollen so gerne in deinem Sieg leben. Schenk uns das, was du dem Volk Israel geschenkt hast. Dass wir immer mehr siegen, als wir verlieren. Wir brauchen dazu deine Hilfe. Und wir entscheiden uns, dir und deinen Verheißungen zu glauben. Deinem Wort zu glauben. Wir glauben nicht mehr den Lügen Satans. Und wir wollen dir dienen, Herr, mit unserem ganzen Leben, ganz persönlich und auch als Gemeinde. Dir wollen wir gehören. Amen.